was brauchen wir, um am Ende erfolgreich zu sein? Das haben wir sehr, sehr klar definiert. Das hat die Mannschaft für sich auch definiert. Das wurde nicht vorgegeben, sondern da sind wir in einen Prozess gegangen, wo die Mannschaft für sich gesagt hat, okay, das ist uns als Gruppe wichtig. Wenn wir am Ende erfolgreich sein wollen, brauchen wir dies, das und jenes.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mailrose. Egal ob renovieren, bauen oder gestalten. In Meppen und Haaren bekommst du alles, was du für dein Projekt brauchst. Hagebaumarkt Mailrose. Zusammen geht das.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast. Mein Name ist Dieter Krämer. Heute haben wir einen Mann zu Gast, der noch kein Jahr im Amt ist, aber bislang alles richtig gemacht hat. Er ist 47 Jahre alt, war selbst Fußballer und Trainer und ist seit Mai 2025 sportlicher Leiter des SV Meppen. Wir begrüßen ganz herzlich Olo Femi Smith. Hallo Femi.
Hallo.
Ja, ich muss vielleicht erstmal sagen, wir zeichnen diese Folge Wintertrainingslager in der Türkei auf. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich eigentlich selbst gemacht als Spieler von St. Pauli und Hamburger SV 2 beziehungsweise als Trainer von Eintracht Norderstedt?
Ja, wir hatten natürlich auch so ein paar Trainingslager, habe ich auch schon erleben dürfen. Fand das immer eine sehr intensive Zeit, natürlich sehr arbeitsreich als Spieler, natürlich dann auch körperlich anstrengend, das gehört natürlich immer mit dazu. Als Trainer umso intensiver dann in der Planung und Ausgestaltung der Inhalte und der vielen Trainingseinheiten, die man dann natürlich dann intensiv mit der Mannschaft dann auch absolviert. Grundsätzlich finde ich es immer eine extrem gute Sache für die Mannschaft, für das Zusammensein, für den Zusammenhalt in der Gruppe, dass man sich auch abseits des Platzes mal ein paar Minuten länger miteinander beschäftigt, ja, sich einfach auch zwangsläufig miteinander beschäftigen muss, auch abseits des Platzes, dann abseits und nach dem Training. Das sind immer gute Tage, die wir hier in der Türkei jetzt auch wieder sinnvoll für uns nutzen wollen.
Ja, du warst 4 Jahre lang in Doppelfunktion Cheftrainer und sportlicher Leiter bei Eintracht Norderstedt von 2019 bis 2023. Jetzt bist du seit Mai 2025 sportlicher Leiter beim SV Meppen. Ja, wie empfindest du die Bedingungen hier in Lara? Also sowohl was die Unterkunft anbetrifft, als auch die Bedingungen, die für die Spieler natürlich viel wichtiger sind, also die Platzverhältnisse.
Ja, ich habe das vorhin auch mit dem Staff und auch mit dem Trainerteam sprechen wir ja auch immer mal wieder drüber, so wie sind die Rahmenbedingungen, was ist wichtig, und wir haben auch festgestellt, wir haben hier gute Bedingungen für uns, sehr gute Bedingungen vorgefunden. Wir haben einen sehr guten Trainingsplatz, was ganz entscheidend ist für eine Fußballmannschaft, wenn man sich jetzt eben auch inhaltlich mit Fußball auf eine gewisse Saisonphase jetzt vorbereiten möchte. Dazu haben wir, ist die Verpflegung gut, was für die Jungs auch mal ein wichtiger Aspekt ist, ne, dass das Essen passt, dass man da gut versorgt ist und da kein Unmut aufkommt, dass die Jungs glauben, es fehlt an irgendetwas. Das ist hier nicht der Fall, das ist alles da. Von daher sind wir froh, dass wir so privilegiert sein dürfen, dass wir hier diese Rahmenbedingungen genießen dürfen, dass wir uns hier intensiv auf die Rückrunde vorbereiten können. Wissend auch, dass in Meppen und im Emsland, Norddeutschland generell die Situation momentan ungleich schwieriger ist und die Bedingungen ja fast Anti-Fußball momentan abbilden, so dass man da kaum vernünftig arbeiten kann. Und wir sind jetzt in der Situation hier wirklich tolle Bedingungen zu haben, und das freut uns sehr, das wissen wir zu schätzen und nutzen das hoffentlich auch bestmöglich.
Ja, wenn man überlegt, dass in 2,5 Wochen schon das erste Spiel bei Hannover 96 2 stattfinden soll, kann man sich jetzt, wenn man in Deutschland ist, noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber ich denke, sei zuversichtlich, dass es da gerade bei denen funktionieren wird, oder?
Ja, ich glaube, das müssen wir. Da müssen wir zuversichtlich, können wir zuversichtlich sein. Havelse hat bis jetzt die Spiele in der dritten Liga in Eilenriede, da in Hannover, auch austragen können. So, dass ich davon ausgehe, dass wir da auch dann am 22. dann dort zum ersten Pflichtspiel dann noch antreten können. Der Fokus ist ganz genau darauf ausgerichtet. Die Trainingsanplanung, alle weiteren Termine sind darauf ausgerichtet. Das müssen wir gucken, wenn wir wieder zurückkommen, was denn das Wetter für Kaprion schlägt. Aber wir sind guter Dinge, ja.
Ja. Ja, nun hat sich das Wintertransferfenster am 2. Februar, also am vergangenen Montag, geschlossen. Du und Trainer Lukas Binnemann, ihr wart euch ja im Grunde genommen einig, dass die Gruppe stark genug ist. Zur Erinnerung, SV Meppen ist vor Beginn der restlichen 13 Spiele Tabellenführer mit 3 Punkten Vorsprung vor Oldenburg und Rochtersen. Warum habt ihr trotzdem Leon Tasov dazugenommen als Leihspieler vom Preußen Münster, der ja auch schon ein bekanntes Gesicht beim SV Meppen ist?
Ja, wir haben ja auch im Winter gesagt, wenn irgendwas passiert oder sich irgendwas auftut, wo wir das Gefühl haben, das hilft uns nochmal wirklich, das passt auch zu uns, dann machen wir das und dann können wir das sicherlich auch tun. Immer unter der Prämisse, dass wir die Kabine schützen wollen, dass wir die Gruppe, wie wir so miteinander da sind, natürlich im Fokus haben, die gute Atmosphäre, die wir uns erarbeitet haben, bewahren wollen. Das ist mit Leon zu 100% gegeben. Leon kennt uns, kennt die Abläufe, Leon braucht keine große Eingewöhnung, kennt einen Großteil der Spieler sogar noch aus der vergangenen Saison, wo er ja dann auch schon zur Leihe in Meppen war. Und sportlich hat er eine große Qualität, kann einen riesen Mehrwert für uns bieten, ist ein Spieler, der ja auch den Unterschied ausmachen kann in der Regionalliga, so dass wir da davon überzeugt sind, dass das eben genau noch ein gutes Puzzlestück für uns ist, um uns das dann bestmöglich auf die Restrunde vorzubereiten. Dazu muss man ja auch sagen, dass wir mit Adrian Lenz ja auch einen Spieler abgegeben haben im Winter und mit Niklas Natsch aktuell noch einen offensiven Spieler haben, der uns aktuell nicht zur Verfügung steht, gesundheitsbedingt und verletzungsbedingt, so dass wir diese Stelle so nochmal ganz gut besetzen konnten.
Ja. Also bei Niklas Natsch ist die Prognose nicht so, dass er auf jeden Fall nicht zum Start der Rückrunde spielen kann.
So, das ist der aktuelle Stand der Dinge. So, das ist bei der Art der Verletzung auch immer ein bisschen schwierig zu prognostizieren, wann es dann wieder passt und wann er auch wieder dann einsteigen kann. Da müssen wir einfach geduldig sein. So, jetzt mit der aktuellen Situation, mit Leon im Kader, glaube ich, dass wir trotzdem, wie wir es ja vorher schon gesagt haben, gut aufgestellt sind.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn du so einen Spieler in der Winterpause holst, eigentlich die Kommunikation gegenüber der Mannschaft? Die Mannschaft hat vorher Erfolg gehabt. Jetzt kommt noch ein Spieler dazu, der zweifelsohne Qualität hat, aber der in so eine funktionierende Gruppe reinkommt.
Genau. Ja, ist natürlich extrem wichtig, dass man der Mannschaft gegenüber das klar kommuniziert, warum und weshalb man Dinge tut. Diese offene Kommunikation pflegen wir aber jetzt über diese ganze gesamte Saison. Das hat jetzt ja nichts mit der Transferphase zu tun. Aber klar wird dann der eine oder andere sagen, ja Mensch, okay, jetzt war doch die Situation eigentlich ganz gut, warum machen wir das jetzt noch? Am Ende des Tages wollen wir gemeinsam erfolgreich sein und unser großes Saisonziel erreichen. Und dafür ist jeder willkommen, der mit seiner Qualität uns dazu befähigt, das zu schaffen und uns stärker macht. So sieht es auch jeder in der Mannschaft. Und daher glaube ich auch, dass alle Leon jetzt auch mit offenen Armen empfangen, zumal wir jetzt, wie gesagt, auch mit Leon ein bekanntes Gesicht wieder zugenommen haben, wo jeder auch weiß, mit welchen Qualitäten und Charaktereigenschaften er dazukommt und dass er wirklich in diese Gruppe passt. Wichtiger war dann aber auch in dem Prozess jetzt auch ganz konkret mit Leon auch ganz konkret zu erfragen, wie seine Motivationslage und seine Situation ist. Ne? Und er hat so von Anfang an in den Gesprächen zu 100% spüren lassen, dass er das unbedingt möchte, dass er zu uns möchte, bei uns dabei sein möchte, mit uns hoffentlich dann am Ende dann auch das Ziel erreichen möchte. Und von daher war das dann eine ziemlich stimmige Geschichte, dass wir gesagt haben, das passt für alle Beteiligten, für die Mannschaft, genauso wie für Leon und für den Verein.
Als er im letzten Jahr gekommen ist, hieß es, dass es eventuell eine Option geben könnte, dass er dann im Sommer beim SV Meppen bleibt. Gibt es diese Option jetzt in diesem Fall auch wieder?
Ja, das ist immer eine Frage. Natürlich gibt es diese Möglichkeit, dann Gespräche zu führen, wenn es soweit ist. Er hat einen laufenden Vertrag in Münster. Wenn jetzt die nächsten Monate so laufen, wie wir uns das alle wünschen, dann wird man sicherlich im Sommer sich zusammensetzen und zu gucken, was für den Verein, für uns und für Leon am besten passt. Aber da ist dann auch eine weitere Beschäftigung im Meppen sicherlich nicht ausgeschlossen. Aber wie gesagt, davor steht erst einmal, dass wir jetzt gemeinsam zusammenarbeiten, zusammen gut zusammenarbeiten, erfolgreich sind, jeder das einbringt, was er kann. Und wenn Leon uns da in der Form so verstärkt, wie wir uns das alle erhoffen, dann wird man sicherlich auch im Sommer Gespräche führen können.
In diesem Transferfenster als sportlicher Leiter wird man wahrscheinlich auch überhäuft mit Anfragen oder Angeboten. Berater kommen auf einen zu. Gab es eventuell noch reizvolle Möglichkeiten für den SV Meppen, wo man aber sagen musste, okay, finanziell für uns nicht abzudecken, beziehungsweise vielleicht wäre der Spieler auch in Anführungszeichen eine Gefahr für so eine Gruppe gewesen?
Also Ja, also natürlich gibt es Anfragen zuhauf und gibt es viele. Also gerade in unserer Situation ist es so, dass natürlich viele Spieler sehen, Mensch, da in Meppen, da passiert gerade was, die stehen ganz gut da, die haben ja auch gewisse Ziele und Ambitionen. Das könnte ja auch für mich, der ich jetzt vielleicht höherklassig unterwegs war, ein spannendes Umfeld sein, um dann im nächsten Sommer auch wieder mit einem Club in gewissen Regionen wieder dabei zu sein. Man muss aber dazu sagen, dass das nicht alles so war, dass wir sagen, damit müssen wir uns wirklich intensiv beschäftigen. Auch vor dem Hintergrund, was du ja auch gerade schon sagtest, dass wir großes Vertrauen in die Gruppe haben. So, deswegen war uns auch klar, wir müssen nicht zwingend jetzt irgendwelche ganz großen Transfers tätigen, nach ganz großen Kalibern Ausschau halten. Dazu kommt ja auch, dass dann auch der finanzielle Rahmen dann eine große Rolle spielt, der sicherlich dann auch immer noch passen muss. Und da war uns eigentlich von vornherein klar, wir sind so, wie wir da jetzt verfahren konnten, so war das richtig und gut. Und die Dinge, die wir jetzt nicht machen, gemacht haben und vielleicht nicht machen wollten, glaube ich, so muss man es dann auch benennen. Das sind Sachen, die wir nicht machen wollten. Mhm. Also wir haben das gemacht, was wir wollten und konnten, und das ist dann hat dann geklappt.
Ja, ja, so muss es ja auch sein, ja. Wenn du heute auf dieses Zwischenergebnis, ja mal das Zwischenzeugnis schaust, ihr seid Tabellenführer, 3 Punkte vorne, habt ihr vermeintlich alles richtig gemacht. Vor allen Dingen Führung habt ihr im Sommer gesucht, Führungsspieler, natürlich auch fußballerische Qualität. Wie sicher warst du dir, dass das mit den Neuen tatsächlich funktioniert? Und wie viel Zweifel hast du vielleicht selber auch gehabt, ob dann diese Gruppe zusammen es hinbekommen kann?
Also ich war überzeugt davon, dass das passt mit denen. Also eine hundertprozentige Sicherheit hat man natürlich nie, ne, da wir arbeiten hier immer noch mit Menschen, mit Individuen, mit unterschiedlichen Charakteren zusammen. Ich war aber überzeugt, absolut überzeugt von den Jungs, die wir im Sommer dazu geholt haben, wie wir den Kader zusammengestellt haben, mit den Jungs, die hier waren, von den Jungs auch mit den Eindrücken, die ich da gewonnen habe, war ich auch zu 100% überzeugt. Und dann war es einfach die Aufgabe auch von den Spielern selbst, aber auch vom Staff und vom Trainerteam und auch letztendlich auch von mir, diese Gruppe zusammenzufügen und auf eine gemeinsame Reise mitzunehmen und einzuschwören auf gewisse Dinge, die wir erreichen wollen und auch die Art und Weise zu definieren, wie wir dahin wollen. Das ist uns im Sommer, glaube ich, ganz gut gelungen, ohne dass wir uns jetzt großartig selber loben müssen, glaube ich, aber können wir sagen, dass wir wirklich da zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen sind, die sich durch einen guten Zusammenhalt auszeichnet, eine gute Kommunikation untereinander, aber auch gleichzeitig einen sehr großen Fokus auf das Ziel hat und eine sehr gute Arbeitsmentalität an den Tag legt. Und das sind so Sachen, das freut mich zu sehen, dass das so geklappt hat. Wie gesagt, sicher war ich mir im Vorfeld insofern, dass ich wusste, dass die Jungs in ihren bisherigen Vereinen, bei ihren bisherigen Aufgaben gewisse Attribute schon an den Tag gelegt haben, schon gezeigt haben, dass sie gewisse Dinge mitbringen. Und jetzt ist es hier zu einer guten Einheit zusammengewachsen. So, das muss man auch sagen, großes Kompliment dann auch an das Trainerteam, an den Staff, die das auch gemacht haben, die da auch wirklich einen guten Job gemacht haben in den letzten Monaten und die Gruppe dementsprechend auch führt.
Mhm. Kannst du vielleicht mal ganz kurz skizzieren, wie funktioniert das mit der Auswahl der Spieler? Hat der Trainer eine Liste, du hast eine Liste, Sportvorstand Heiner Beckmann hat eine Liste, man gleicht die ab. Gibt es einen Spieler, den Olofemi favorisiert, den er dann holt? Oder wie funktioniert es genau?
Genau, also ja, in diesem Sommer war es tatsächlich so, dass wir intensiv miteinander immer wieder in Austausch gegangen sind. Ich habe sicherlich dann die Liste gehabt, habe die Namen gehabt, die mir dann im Kopf waren, wo ich gesagt habe, die passen auf die Profile, die wir definiert haben, wo wir gesagt haben, da sind die Positionen, wo wir was uns verändern wollen, wo wir uns hoffentlich weiterentwickeln wollen, wo wir neu besetzen wollen. Dann geht man in den Prozess, in den Austausch, sagt, pass auf, das sind die Namen, die gebe ich jetzt mal rein. Und da habe ich mit dem Trainer diskutiert, habe natürlich dann mich mit Lukas intensiv ausgetauscht, wie ich diese Spieler sehe, was ich glaube, was sie uns bringen können. Und so haben wir uns dann den Personalien dann immer weiter angenähert und sind in die Gespräche gegangen. Letztendlich ist es dann so, dass was den Spielerkader betrifft, dann die Entscheidung dann bei mir liegt und ich dann in Abstimmung natürlich dann mit Heiner Beckmann auch dann sage, okay, das sind die Spieler, die ich da für diese Aufgabe sehe, für dieses Profil sehe, die wollen wir dann gerne verpflichten. Und so sind wir da auch vorgegangen. Aber das, wie gesagt, immer in gutem und sehr, sehr intensivem Austausch, in einer guten Zusammenarbeit auch mit dem Cheftrainer, weil es natürlich auch überhaupt keinen Sinn ergeben würde, da irgendwie anders zu arbeiten, aus meiner Sicht. Also Ich kann ihn jetzt 4 Spieler hier hinstellen, wenn Lukas sagt, boah, sie sehe ich aber alle gar nicht, dann wird es nicht funktionieren, ne? Dann wird es nicht klappen. So, also dass Lukas eben auch die volle Überzeugung hatte, dann, dass wir da die richtigen gefunden haben.
Ja. Du kanntest ja einen Spieler wie Ersin Zehe, weil du mit ihm schon zusammengearbeitet hast. Da musstest du dir ja selber kein Bild mehr von ihm machen. Du warst aber ja dann in den letzten Wochen, auch schon bevor du beim SV Meppen warst, hast dir viele Spiele angeschaut. Wie wichtig ist es, so einen Spieler in so einer Spielsituation zu sehen und nicht irgendwie von irgendjemandem Videos gezeigt zu bekommen? Oder jemand erzählt dir, dass der Spieler diese oder jene Stärken hat. Genau. Wie wichtig ist dieses Live-vor-Ort-Sein und den Spieler in Spielsituationen zu erleben?
Ist immer das Beste, was man machen kann. Also ich glaube, der Live-Eindruck hat immer noch mal einen ganz, ganz großen Effekt und eine ganz große Gewichtung in der Bewertung des Gesamtpakets. Also Highlight-Videos, Zusammenschneiden von Spielern, das können wir alle, das ist auch toll und da sieht man viele gute Sachen. Wichtiger sind aber fast die Dinge, die man sieht, wenn der Spieler dann gerade nicht seine beste Aktion hat im Spiel, sondern vielleicht nur mal normale 5 Minuten, sage ich's mal. Und die zu beobachten und die zu sehen, wie verhält er sich denn da in gewissen Phasen, wie ist da sein Mindset, wie geht er mit seinen Kollegen um? So, das sind immer noch ganz spannende Aspekte, die man sich dann auch anschaut, wenn es dann geht. Es geht auch nicht immer, man muss auch manchmal wirklich dann andere Kanäle anzapfen mit Bekannten aus Trainern, Sportdirektoren oder Leuten sprechen, die den Spieler vielleicht auch selber mal in einem gewissen Zeitraum trainiert haben, um sich dann vielleicht nochmal ein Bild zu verschaffen, um einfach nach Möglichkeit einen kompletten Eindruck zu bekommen. Das ist nicht ganz einfach, weil man natürlich oftmals dann Leuten nur vor den Kopf gucken kann und vielleicht auch nur den Eindruck, dann gesagt, aus seinem eigenen Netzwerk vielleicht bekommt, aber insgesamt ist es schon wichtig und wäre es immer wünschenswert, wenn man diesen persönlichen Eindruck auch hat. Und das ist uns in diesem Sommer, war es glaube ich für fast jedem Spieler so, dass ich schon wusste, ja, es war bei jedem Spieler so, dass ich wusste, wie verhält er sich auf dem Platz und was würde er uns in dieser Situation, in seiner Rolle, für die wir ihn sehen, was würde uns da mitbringen?
Mhm. Ja. Hast du da auch schon gesehen, dass Julian Ulbricht 19 Tore schießen könnte für den SV Meppen?
Nee. Also, aber natürlich nicht. Also, das wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, na klar, ich das gehört, der schießt 19 Tore in 21 Spielen. Nein. Aber was ich gesehen habe und was mir bei Ulbo sofort klar war, dass Ulbo eine ganz, ganz hohe Intensität mitbringt in seinem Spiel, eine ganz hohe Bereitschaft mitbringt, wirklich zu arbeiten, für die Mannschaft zu arbeiten. Ganz, wenn wir große, auch da eine Führungsqualität in seiner Art, wie er seine Position interpretiert, eine ganz hohe Führungsqualität auch mitbringt. Führungsspieler war bei St. Pauli, da habe ich ihn jetzt oft genug sehen können, teilweise auch leidvoll, weil er dann auch gegen meine Mannschaft auch getroffen hat. Aber bei Ulbo war ich dann natürlich von der Quote bin ich auch genauso beeindruckt und positiv überrascht, aber dass er treffen wird, war mir klar, dass er für die Mannschaft extrem wertvoll ist, davon war ich auch überzeugt. 19 sind aber schon meine Ansage. Ich hoffe, Ulbo macht so weiter, dann das ist schon ordentlich.
Ja, absolut, ja. Was sagst du selbst, warum steht jetzt der SV Meppen, warum hat er diese Ausgangsposition, warum steht er ganz oben? Welche Faktoren, nicht nur fußballerischer Art, waren wichtig, diese Position zu erringen?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Nach dem Rasenschnack ist vorm Projekt. Und wenn du etwas vorhast, sei es eine neue Terrasse, einen Gartenzaun oder einfach mal klar Schiff machen im Schuppen, dann schau bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren vorbei. Dort findest du nicht nur das passende Material, sondern auch ehrliche Beratung von Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Ob großes Vorhaben oder kleine Reparatur, wir unterstützen dich dabei, dass es gelingt. Zuverlässig, nah und ohne Umwege. Einfach machen. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, das, was wir uns im Sommer ziemlich früh, nachdem wir dann auch so als Gruppe zusammengekommen sind, so miteinander, worauf wir uns verständigt haben. Das ist, wie soll unser Fußball aussehen? Wie wollen wir es inhaltlich gestalten? Ganz viel natürlich, dass auch wie das Trainerteam um Lukas die Sachen inhaltlich bearbeitet mit der Mannschaft, wie sie auch genau gefunden, getroffen haben. Wie sind die, was für Charaktere haben wir in der Mannschaft? Wie muss der Fußball aussehen, damit jeder seine Stärken dann auch einbringen kann und seine Stärken auch wirklich zum Tragen kommen? Das passt schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Oder aus meinem Gesichtspunkt, von meinem Standpunkt aus, finde ich, passt das schon sehr gut. Dazu sehr klares Bild davon, wie wir als Gruppe miteinander umgehen wollen, dass wir über Werte gesprochen haben, über eine einheitliche Philosophie, die wir uns irgendwie geben wollen, über Prinzipien gesprochen haben, wie wir miteinander umgehen wollen, was ist wichtig, was brauchen wir, um am Ende erfolgreich zu sein. Das haben wir sehr, sehr klar definiert. Das hat die Mannschaft für sich auch definiert. Das wurde nicht vorgegeben, sondern da sind wir in einen Prozess gegangen, wo die Mannschaft für sich gesagt hat, okay, das ist uns als Gruppe wichtig. Wenn wir am Ende erfolgreich sein wollen, brauchen wir dies, das und jenes. Und dass wir das so klar festgelegt haben, glaube ich, hat uns ganz, ganz viel Orientierung gegeben über diese letzten Monate hinweg, dass wir auch in Phasen, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr Druck hat, wo vielleicht auch mal, wo es droht, schwieriger zu werden, ja, weil natürlich wir in einem starken Wettbewerb sind in der Liga, ja, und Druck natürlich naturgemäß bei der Formulierung der Ziele bei uns natürlich von Anfang an drauf, dass es auch von außen kommt, dass wir uns da ja immer wieder auf dieses besinnen konnten, was wir uns im Sommer dann zusammen erarbeitet haben und sowohl sportlich als auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen. Ich glaube, das Zusammenspiel plus dafür, dass wir gefunden haben, dass wir eine Gruppe haben, die diese von Führungsspielern, die in dieser Mannschaft sind, angefangen vom Kapitän von Jonas Fedel über Erik Zenger, Tom Deters, Ersin Seher, also um jetzt nur einige zu nennen, nicht alle, aber auch alle anderen, die da wirklich bereit sind, immer wieder auch zu korrigieren, nach links und rechts zu gucken, mitzuführen, das ist schon ein großer Faktor, glaube ich.
Warum habt ihr euch, ich meine, es führen ja viele Wege nach Rom, warum habt ihr euch für Ballbesitzfußball entschieden? Es hätte ja auch sein können, ihr sagt, komm, wir wollen einfach nur eine gute Defensive haben, machen vorne irgendwie ein Tor und das reicht uns vollkommen aus. Das heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass ihr nur offensiv spielt. Wenn ich auch an das Oldenburg-Spiel denke, habt ihr auch Phasen drin, wo ihr auch sehr gut verteidigt habt.
Ja.
Aber warum habt ihr euch diesen Ballbesitzfußball auferlegt?
Dazu muss man, oder Bremer SV wäre ja auch nochmal ein klassisches Spielspiel, genau, wo man vielleicht auch einen Gegner hatte, wo man sagt so, wow, da mussten wir ganz schön viel aushalten und viel verteidigen, ne? Und das ist uns auch gelungen. Ja, aber grundsätzlich, Ballbesitzfußball, klar, das war so ziemlich die ersten Gespräche, die ich mit Lukas geführt habe, dann als ich im Mai nach Meppen kam, wie ich mir den Fußball vorstelle, was meine Idee von attraktiven und am Ende hoffentlich auch erfolgreichen Fußball ist. Und dann Lukas und ich haben uns zusammengesetzt, haben uns unterhalten und haben festgestellt, dass wir beide einen sehr, sehr ähnlichen beziehungsweise fast deckungsgleichen Ansatz darüber haben, wie wir den Fußball sehen. Das klingt jetzt fast ein bisschen philosophisch, aber so ist es dann ja. Man setzt sich dann zusammen und sagt, okay, wie siehst du das Spiel? Wie verstehst du den Fußball? Was ist dir wichtig? Was für ein Mindset hast du generell? Und wenn man eher so ein positives, offensiv denkendes oder Mindset hat, dann kommt man vielleicht auch eher dazu, dass man eher diesen attraktiven, hoffentlich attraktiven Ballbesitzfußball spielen möchte, den wo man selber Dinge beeinflussen kann, wo man eher agiert als zu reagieren. Und das haben wir so mit uns untereinander so abgestimmt, dass wir so sind und so denken und unsere Haltung, dass das quasi so widerspiegeln soll und den Fußball auch so abbilden soll. Und dann sind wir mit der Mannschaft eben in diese Gespräche auch gegangen und haben auch mit der Mannschaft genauer geguckt. Klar, auch in der Kaderplanung schon, wer passt denn dazu? Wen brauchen wir dafür? Und wie du sagst, erfolgreich kann beides sein. Jede Philosophie, man muss sie nur konsequent leben. Und wenn wir diesen Weg konsequent gehen und davon überzeugt sind, und das sind wir, dann kann das erfolgreich sein. Mhm. Und wir wollen mit dieser Art von Fußball erfolgreich sein.
Mhm. Wäre denn diese Art des Fußballs auch umsetzbar in der dritten Liga aus deiner Sicht oder müsste man schon gravierend anpassen?
Nee, also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was uns erfolgreich macht jetzt, das müssen wir weiterentwickeln, das müssen wir sicherlich auch in gewissen Situationen mal anpassen, aber wir wären schlecht beraten, wenn wir es über den Haufen werfen würden. Aus meiner Sicht wäre das nicht zielführend, weil dann müssten wir im Grunde ja den kompletten Kader tauschen und uns plötzlich Spieler holen, die für eine andere Spielphilosophie dann die eigenen Spieler wären. Dann brauche ich andere Mittelfeldspieler, die vielleicht sich dann mit anderen Attributen auszeichnen. Ich brauche andere Stürmerprofile. Ich brauche, also in jedem Mannschaftsteil müsste ich wahrscheinlich sagen, wir müssen andere Spieler holen, wenn wir einen anderen Fußball spielen wollen. Wir wollen aber gar keinen anderen Fußball spielen. Wir werden sicherlich, wenn es denn so kommt und wir in einer anderen Spielklasse spielen in der kommenden Saison, und da wird ein anderer Gegnerdruck da sein. Also wir werden sicherlich auch Dinge anders gestalten müssen. Aber die grundsätzliche Idee unseres Fußballs, die darf sich nicht verändern. Also das wäre, glaube ich, nicht Lukas wird es nicht gerecht. Es wird auch mir und meiner Idee nicht gerecht. Auch ich würde mich auch schwerer tun, dann jetzt komplett etwas anderes zu machen und sagen, so jetzt müssen wir aber alles über den Haufen werfen, was wir gestern noch gesagt haben, was richtig toll ist und was wir haben wollen. So, und von daher bin ich davon überzeugt, dass wir unserer Philosophie und dieser Idee des Fußballs treu bleiben müssen, sie natürlich aber immer wieder anpassen und immer wieder so adaptieren müssen, dass sie an den Wettbewerb angepasst wird. Und der wird sicherlich dann, sollte es dann nächstes Jahr hoffentlich, toi toi toi, die dritte Liga sein, dann wird es sicherlich anders, ja.
Und dein Ziel und deine Aufgabe ist es dann auch, diesen Ballbesitzfußball auch in der U23 und auch im NLZ Emsland zu implementieren?
Genau, das haben wir jetzt auch. Da sind wir sehr früh schon in den Prozess eingestiegen, in die Gespräche gegangen, auch mit Tim Körner als NLZ-Leiter natürlich auch und mit den Trainerteams und den Trainern im NLZ auch, dass wir gesagt haben, wir wollen auch da letztendlich eine einheitliche Linie dann noch stärker da reinbringen, wie ausgebildet werden soll, wie der Fußball aussehen soll, der am Ende in diesen Jugendmannschaften vermittelt wird und dann auch gespielt wird. Naturgemäß müssen wir natürlich auch immer gucken, dass wir in Meppen schauen, dass wir die Talente, die wir in diesem NLZ betreuen, mit denen wir arbeiten, die wir da entwickeln, die sollen ja alle mal in der Hensch Arena spielen. Und das wäre ja toll. Je mehr, desto besser. Und da hilft es natürlich, wenn sie auch schon die Idee vom Fußball, die wir für oben festlegen, für die erste Mannschaft festlegen, wenn wir die dann auch im NLZ schon vermitteln. Und da sind wir jetzt auch schon auf einem guten Weg. Tim macht da, glaube ich, einen sehr guten Job aus meiner Sicht. Und ja, da haben wir jetzt auch in der U19, jetzt sind wir auch drei Spieler, sind ja mit hier im Trainingslager, mit Hendrik Wittrock, Philipp Heinle und Matteo Kohlhoff, sind da drei U19-Spieler mit dabei, die wir dann dementsprechend jetzt auch dann ein bisschen hier mit einbringen wollen, testen wollen, wo wir sehen wollen, wie dann der Übergang da gelingt. Aber ja, das ist so ein Ziel, dass wir eine einheitliche Linie im Verein haben.
Hm. Nun bist du lange genug im Geschäft als Spieler, als Verantwortlicher, um zu wissen, dass natürlich auch so eine Rückrunde auch Gefahren in sich birgt. Also der SV Meppen hat es in der letzten Saison auch so ein bisschen gemerkt, als die Saison dann weitergegangen ist, konnten sie die Niederlagenserie oder die Negativserie nicht aufhalten. Worauf muss jetzt der sportliche Leiter achten, der Trainer achten und auch insbesondere die Spieler achten? Was sind die Gefahren, die jetzt lauern als Tabellenführer?
Die Gefahren, also die sind vielschichtig und vielfältig. Also die lauern jetzt wirklich überall, abgesehen angefangen davon, dass die Konkurrenz nicht locker lassen wird und uns weiter unter Druck setzen wird. Davon sind wir voll überzeugt und davon müssen wir immer ausgehen. Da wird uns nichts geschenkt werden in keinem Spiel. Wir sind jetzt die Gejagten. Wir dürfen überhaupt nicht zufrieden sein. Wir haben noch überhaupt nichts erreicht. Wir haben nichts in der Hand. Es ist gerade mal jetzt eine Momentaufnahme, die uns jetzt mit einer Nasenspitze vorne sieht. Aber kann in zwei Spieltagen alles weg sein. So, und deswegen müssen wir uns das jeden Tag bewusst machen, wie viel wir noch zu tun haben. Was mich dann positiv stimmt, ist, dass die Mannschaft das im Herbst schon gezeigt hat, dass sie diese Situation damit gut umgehen kann. Ja, wir haben ja nicht umsonst uns in diese Situation gebracht. Dafür war auch harte Arbeit vonnöten. Und wenn wir das Niveau halten, wenn wir diese Intensität halten können, dann bin ich davon überzeugt, dass wir es am Ende auch schaffen können. Wir dürfen nur überhaupt nicht nachlassen. Es darf keine Zufriedenheit aufkommen. Aber das ist etwas, was ich überhaupt nicht beobachte, wenn ich die Gruppe sehe, wenn ich jetzt so schaue, wie wir trainieren. Wie die Stimmung jetzt ist, das Miteinander, wie die Jungs miteinander umgehen, sich auch immer wieder fordern. Ja, und das ist jetzt nicht so, dass wir hier eitel Sonnenschein und alles ist schön und wir sagen uns alle, wie toll wir sind, sondern ganz im Gegenteil. Da ist eine sehr gute Intensität drin, eine sehr gute Energie, wo man sagt, die Jungs fordern sich und pushen sich gegenseitig und weil sie alle wissen, das ist eine ganz, ganz große Möglichkeit. Und irgendwann im Sommer habe ich mal einen südafrikanischen Rugby-Spieler zitiert: "When the opportunity comes, you must be ready." So, und die Möglichkeit, diese Opportunity, die ist gerade da. So, und jetzt ready zu sein, das heißt jeden Tag in jeder Trainingseinheit, in jeder Maßnahme, die wir hier haben, zu 100% da zu sein. So, und das ist das, was das Trainerteam einfordert, was die Führungsspieler in die Mannschaft bringen, aber was auch jeder andere Spieler in dieser Gruppe aktuell auch lebt. Und das stimmt mir erstmal positiv, dass wir dann hoffentlich gut aus den Startlöchern kommen werden. Und dann ist es natürlich immer Fußball. Da gibt's Variablen und Unwägbarkeiten. Eine Garantie gibt es dafür gar nichts, aber wir erhöhen die Möglichkeit durch gute Arbeit und Fokus.
Ja. aus dem Herbst angesprochen. Es gab sicherlich so ein, zwei Momente, wo es vielleicht auch hätte kippen können. 4-4 in Altona, danach die Heimniederlage gegen Oldenburg. Dann war noch das Pokalaus auch ganz bitter in einer Verlängerung. Wie hat die Mannschaft sich vielleicht auch selber daraus gezogen oder welche Dinge habt ihr den Spielern mit an die Hand gegeben, um da jetzt keinen Zentimeter nachzugeben?
Auch da müssen wir den Trainer auch wieder mit in da reinnehmen, wie er damit umgegangen ist, wie er das der Mannschaft dann auch nochmal vermittelt hat. Und das dann darüber haben Lukas und ich ja auch gesprochen. Lukas hat das dann dementsprechend auch mit der Mannschaft super erarbeitet, dass wir gesagt haben, wir sind von der Art und von dem Weg überzeugt. Ja, es wird Rückschläge geben und es gibt auch ein 4-4 gegen Altona, was ein wildes Spiel war. Es gab das Unentschieden zu Hause gegen Hannover 96, was auch da würde ich sagen, von 10 Spielen gewinnen wir, wenn die so laufen, da gewinnen wir 6. So, und jetzt war eins, das war jetzt eins, wo wir dann 2-2 gespielt haben, wo wir auch gesagt haben, oh, bitter, in einer Phase, wo wir es teilweise der Druck ja auch größer wurde, aber wir waren von der Art und Weise, wie wir es angegangen sind, waren wir voll überzeugt. Und das war, was Lukas dann auch der Gruppe gesagt hat, 100%ige Überzeugung von der Art, wie wir es machen, und 100%ige Überzeugung von zu euch und von euch 100%ige Überzeugung, dass wir die Richtigen sind hier, um das weiterzuführen. Wir müssen nur dranbleiben. Das haben wir gemacht und am Ende hat es uns jetzt nach 21 Spielen auf den ersten Platz gehoben. So, und das ist dann gut. Das muss man aushalten. Wenn wir gemerkt hätten, dass wir da irgendwie vom Weg abkommen, dass wir nicht mehr auf dem Gleis stehen, wo wir gesagt haben, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie die Gruppe miteinander umgehen soll, dann hätte man die Alarmsignale sicherlich lauter gehört und hätte man vielleicht irgendwas verändern müssen. Aber das war überhaupt nicht der Fall. So, und von daher gehört das dann einfach mal dazu, dass man auch mal ein Spiel nicht gewinnen kann, dass man auch vielleicht leider Gottes auch so ein Derby mit einer Derby-Niederlage mal leben muss, die wir zum Glück ausbügeln konnten dann im Rückspiel. Aber ja, das sind Sachen, die über eine Saison passieren. Also die Bayern verlieren auch ein Fußballspiel in der ersten Liga.
Es passiert danach unentschieden gegen den HSV.
Ja, das sind auch. Wir möchten uns nicht mit dem FC Bayern vergleichen, um Gottes Willen. Das ist ein ganz anderes Level, eine ganz andere Welt. Aber ich will damit nur sagen, es gibt halt dann immer doch im Fußball ganz viele Unwägbarkeiten, die man ganz schwer nur kalkulieren kann und die weniger etwas mit deiner eigenen Leistung zu tun haben oder mit dem, was du selber machst, sondern vielmehr etwas damit zu tun haben, dass eben noch ein paar Variablen drinstehen von Gegner, der auch gewisse Ambitionen hat, auch eine gewisse Qualität hat, Spielglück, Schiedsrichterentscheidungen, ohne dass man das irgendwie jetzt überbewerten soll. Das schlägt ja immer in beide Richtungen mal aus. Wir hatten sicherlich auch mal Schiedsrichterglück, aber in diesen Phasen eben auch solche Phasen. Und das ist erstmal das, was man dazu sagen muss. Wir waren überzeugt von dem Weg und deswegen waren wir auch zu 100%ig ruhig, was ist im Innern.
Ich habe es angesprochen, Montag ist das Transferfenster, hat sich geschlossen. Es gab natürlich Interesse an Julian Ulbricht. Ich meine, der hat 19 Tore in 21 Spielen geschossen.
Ja.
Der Berater hat es erklärt, türkische Liga, auch ambitionierte Drittligisten. Wie war der Austausch mit Ulbo selbst und seinem Berater? Wie frühzeitig hat er signalisiert, okay, ich mache auf jeden Fall bis zum Saisonende weiter?
Das war relativ früh klar. Also es gab eine konkrete Anfrage, also wirklich einmal eine schriftliche Anfrage an uns, wo wir gesagt haben, okay, wo die Anfrage war, wie sieht's aus? Wir finden den Spieler spannend und dann haben wir gesagt, das ist schön, wir möchten ihn aber nicht abgeben. So. Und dann gab's natürlich immer einen guten Austausch mit seinem Berater, der uns da auf dem Laufenden gehalten hat, mit den Dingen, die bei ihm dann noch so ankamen, an die Infos, die er aus dem Markt noch bekommen hatte. Wo wir dann uns ausgetauscht haben, wo wir gesagt haben, okay, ne, wie ist die Situation für uns, für Ulbo, und dann sind wir ganz schnell zu der Entscheidung und zu dem Entschluss gekommen, dass wir und so, oder zu der Erkenntnis gekommen, dass es hier für uns überhaupt keinen Gedanken gibt, Ulbo abzugeben, und Ulbo uns auch signalisiert hat, er möchte mit dem SV Meppen in den Profifußball zurückkehren und aufsteigen. Und ja, auf dem Weg befinden wir uns weiterhin. Also ist ja auch so, dass wir in einer Situation darüber gesprochen haben, wo wir jetzt nicht irgendwie sagen, wir bauen jetzt mal ein Luftschloss und träumen davon, dass wir es vielleicht ja schaffen könnten. Sondern die Chance ist ja, die ist ja da und die ist real. Und diesen Glauben daran, dass wir es am Ende schaffen können, der ist ja nicht vermessen, sondern wir sind auf Platz 1 aktuell. So, das würde reichen, wenn wir das halten können. So, und das ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie noch von Platz 7 oder 8 jetzt und jetzt von da aus irgendwie wilde Ideen spinnen, sondern es ist ein realistisches Ziel. Und das verfolgt Ulvo genauso wie jeder andere in der Mannschaft und im Verein und um uns herum. So, und von daher war das dann relativ schnell klar, dass wir weiter gemeinsam, den Weg weiter gemeinsam gehen. Ja.
Mhm. Eigentlich hat er ja auch ein gutes Vorbild, weil 2017, als der SV Meppen in die dritte Liga aufgestiegen ist, hat er auch einen Torjäger geholt, Benjamin Giert. Er war auch vorher so ein bisschen auf dem Absteiggleis, war Ulvo natürlich nicht, aber Giert war es damals, war auch 25 Jahre alt, Ulvo ist jetzt 26. Dann hat er 20 Tore geschossen in 28 Spielen, also Ulvo wird möglicherweise da schon drüber liegen. Der ist dann sogar noch ein Jahr geblieben, bevor er dann zu Holstein Kiel gewechselt ist, also war nicht der erste Spieler, der den SV Meppen dann auch als Sprungbrett genutzt hat. Inwiefern kann er vielleicht eine Blaupause für Ulvo sein und welche Möglichkeiten habt ihr im Sommer, ihn zu halten? Also in der dritten Liga sind sie wahrscheinlich höher, als wenn ihr den Aufstieg verpassen solltet, oder?
Sicherlich. Also grundsätzlich ist so, dass wir Ulvo ja im Sommer unter Vertrag genommen haben und das auch längerfristig und dann da auch eine gewisse, ja, diese Langfristigkeit ja auch von allen Seiten ja auch gewünscht und gewollt war, dass wir dann hier so zusammenarbeiten. Bei Aufstieg, klar, wäre es sicherlich spannend, auch für ihn dann die dritte Liga in Angriff zu nehmen mit uns gemeinsam. Er wollte da in diese Liga, in diesen Profifußball, das war immer das Ziel für ihn, ja, aus der Regionalliga nach oben raus. So, und das kann er sich jetzt mit Toren noch selber erarbeiten hier bei uns und dann haben wir, glaube ich, eine gute Ausgangsposition. Ich bin da wirklich guter Dinge, dass das funktioniert. Jetzt, aber wie gesagt, dadurch, dass er vertraglich ja auch an uns gebunden ist, gehe ich auch davon aus, dass er über den Sommer hinaus dann bei uns spielen wird. Sollte dann irgendetwas anderes passieren, weil seine Quote so gut ist, dass Clubs meinen, sie müssten das ganz Verrücktes machen. Ja, dann müssen wir uns dann damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Aber ich glaube auch, und wenn denn dieser Vergleich dann zu 2017, wenn der dann gestattet ist, kann man den sicherlich mal ziehen und sagen, dann mit dem Verein, mit dem man aufgestiegen ist, wo man ein gewisses Standing hat, wo man ja schon seine Rolle kennt, die Abläufe im Verein, in der Mannschaft kennt, das kann auch ein Vorteil sein, wenn man sich eine neue Liga erarbeiten möchte. Und wir reden jetzt immer so davon, das ist ja noch ein weiter Weg, aber sollte es dann so sein, dass wir Drittligist sind, dann ist es für viele das erste Mal dritte Liga. Das darf man dann auch nicht unterschätzen und da ist es dann vielleicht schon wirklich, ist man, glaube ich, nicht so schlecht beraten, wenn man sagt, das mache ich doch in einem Umfeld, wo ich ein gewisses Standing habe und mich dann nur noch in An- und Abführung um den Wettbewerb kümmern muss, aber nicht mehr um, wo ist meine eigene Rolle in der Mannschaft, im Verein, hier ist alles neu, neues Umfeld etc. Alles Abwägungen, die man dann treffen muss, wo man sich dann darüber Gedanken machen muss. Aber wie gesagt, das ist noch ein weiter Weg.
Jetzt ist das Transferfenster geschlossen. Das heißt, ihr dürft auch keine vereinslosen Spieler mehr bis zum Saisonende unter Vertrag nehmen, erst dann wieder im Sommer. Das heißt aber jetzt nicht, dass du nichts zu tun hast und die Füße hochlegst und dich hier an den Pool setzen kannst, sondern nein. Du hast natürlich jetzt sehr viel Zeit hier in dieser Woche auch Gespräche zu führen. Wie sieht's aus? Wie sehr sitzt du mit Spielern und Beratern zusammen jetzt in diesem Trainingslager, um vielleicht auch über die Zukunft zu sprechen?
Ja, das ist natürlich jetzt das Thema, ne? Also mit den Jungs zu sprechen, das ist jetzt die Aufgabe. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich aktuell die Zweigleisigkeit in den Planungen. Das hat man oft, weil es ja immer so ist, dass man weiß, in welcher Liga man ab Sommer dann spielt. Entweder ist man kämpft um dann den Klassenerhalt oder jetzt wie bei uns um den Aufstieg. Also wir müssen zweigleisig planen, ganz klar. Da gibt es ein Szenario, was passiert, wenn wir am Ende das Ziel nicht erreichen und uns eine neue Regionalliga-Saison wieder mit einer klaren Zielsetzung ja dann auch wieder vorbereiten müssen. Und was ist das Szenario, wenn wir es denn doch schaffen sollten? Dann sprechen wir von einer Drittligasaison in Meppen. Für beides sprechen wir jetzt mit den Spielern, wo ab Sommer das noch nicht klar ist, wie die vertragliche Situation ist. Das sind intensive Gespräche, wo wir mit den Beratern auch schon vorher, vor dem Trainingslager ja auch im Dezember und Januar auch schon viele Gespräche geführt haben. Jetzt hier sind viele Gespräche mit den Jungs selbst, wo wir dann über die sportlichen Gesichtspunkte natürlich inhaltlich immer sprechen. Wie ihre eigene Situation ist, wie sie sich selber sehen, welche Ideen sie vielleicht auch selber haben, unabhängig von denen, was die Berater vielleicht auch an sie noch herantragen oder herangetragen haben, schon einfach nur so, wie ihre Rolle hier beim SV Meppen ist und in Zukunft sein soll. So, diese Gespräche führen wir jetzt und wir sind aber auch da auf einem sehr, sehr guten Weg und sehr guten Gesprächen, weil wir auch ein Feedback bekommen von den Jungs, dass sie sich wirklich sehr, sehr wohlfühlen hier und die Ambitionen im Verein erkennen einfach und die Möglichkeiten, die der Verein bietet, auch sehr zu schätzen wissen.
Hm. Welchen Zeitplan hast du dir da auferlegt? Ich meine, die letzten 5, 6, 7 Kaderplätze lässt man vielleicht auch offen, weil man weiß vielleicht wirklich erst relativ spät, in welcher Liga man dann spielt und dann muss man vielleicht noch ein paar Spieler dazu holen. Aber wann möchtest du zeitlich bei relativ vielen Gewissheit haben?
Ja, das ist natürlich... Wenn du mich fragst, mal nicht, dann lieber gestern, morgen, ja. Morgen hätte ich gerne die Gewissheit, dass ich weiß, dass der und die beiden, dass die alle hier wissen, dass sie nächstes Jahr bei uns sind und hier bleiben, ihre Verträge verlängern. Wird nicht passieren. Dessen bin ich mir auch bewusst, weil es natürlich auch, eine Karriereplanung bei den Spielern gibt, gewisse Erwartungen, die sie haben, oder muss ich sagen, jetzt, da muss es jetzt irgendwie in eine andere Richtung gehen. Der eine oder andere möchte sich vielleicht sogar auch verändern. Das sind alles Sachen, das wird noch ein paar Tage dauern. Je früher wir das hinbekommen, desto besser. Aber wir dürfen uns da, glaube ich, auch nicht treiben lassen oder irgendwie unter Druck setzen lassen. Klar ist, dass viele auch erstmal so ein Gefühl dafür bekommen möchten, intern wie extern, so, in welche Richtung geht es denn?
Hm. Also angeblich haben 6 Spieler noch Verträge über den Sommer hinaus. Simon Engelmann hat da schon angedeutet, dass wenn ihr aufsteigen solltet, würde sein Vertrag sich automatisch verlängern. Hieße, 19 Verträge laufen aus.
Nee, das sind nicht so viele.
Es sind nicht so viele, okay. Aber du kannst also noch ruhig schlafen.
Ja.
Sie werden auch nicht zum Störfaktor werden, weil das ist ja auch eine Gefahr, die möglicherweise entstehen könnte, wenn Vertragssituationen nicht klar sind.
Ja, absolut. Und deswegen nutzen wir das ja auch, mit den Jungs zu sprechen. Also auch mit den Spielern sprechen natürlich, wo wir sagen so, okay, da ist die Vertragssituation zum Sommer nicht klar. Mit den anderen ist es einfach. Die wissen, dass sie im nächsten Jahr einen Meppen einen Vertrag haben, ist relativ einfach. So, da würde es ja nur darum gehen, wenn die sich unwohl fühlen würden und hier unbedingt weg wollen. Das ist aktuell nicht der Fall. Bei denen, die jetzt zum Sommer die Verträge auslaufen, mit denen sprechen wir natürlich und holen die da auch ab und geben ihnen natürlich dann auch genau diese Einschätzung, wie wir uns das vorstellen. So, und da ist natürlich für jeden die Gelegenheit jetzt da, hier und in den nächsten Wochen und Monaten jede Situation auch zu nutzen, Eigenwerbung für sich zu betreiben und sich um die Vertragsverlängerung zu kümmern, weil das ist dann letztendlich ja auch die Aufgabe des Spielers, sich dann hier irgendwie dann zu zeigen, weil es am Ende haben wir aber schon einen Kern, wo wir wissen, dass wir den auch in der kommenden Saison haben hier in Meppen, sodass ich da einigermaßen ruhig schlafen kann und wir uns jetzt quasi um die kümmern, die Verträge jetzt zu nennen.
Mhm. Natürlich braucht ihr da dann aber irgendwann sowas wie Planungssicherheit. Jetzt haben wir gerade die Diskussion mit Bayerns Upamecano, dem Angebot vorliegt, wo Bayern dann vermeintlich eine Deadline irgendwann setzen wird. Wird es bei euch auch passieren? Weil ihr müsst ja irgendwann auch wissen, klar, habe ich die Position jetzt einfach doppelt oder noch gar nicht besetzt?
Ja, natürlich muss man das irgendwann auch, weil dann muss man da auch irgendwann mal sagen, ja, so bis da und da müssen wir uns jetzt aber committen, oder muss der Spieler sich dann auch entscheiden, ob er es machen möchte, ob er bei uns bleibt oder nicht, oder ob wir das mit dem Spieler eben auch so weiterführen wollen. Logisch, aber auch da würde ich jetzt kein Datum nennen wollen, weil es dann auch mal individuell ist, mit jedem Spieler anders geartet, wo man dann sagen muss, da warten wir jetzt noch bis Tag X, weil im nächsten müssen wir sagen, da wollen wir schneller eine Entscheidung haben. Hat ja da manchmal auch mal ein bisschen taktische Gründe, so das ist, ja, aber sagen wir so, sich jetzt da eine Deadline zu setzen und eine Tür zuzuschlagen, wird ja auch immer eine Gefahr. Also warum sollten wir das tun, wenn wir wissen, klar, der Spieler sagt, ja, ich möchte mal wissen, in welcher Liga ihr nächstes Jahr spielt. Das geht ja auch bei externen Spielern, ist ja genau das Gleiche. Wenn wir von außen mit den Spielern sprechen, die wollen auch wissen, in welcher Liga wir dann spielen. Im schlimmsten Fall weiß ich das aber erst im Mai. Und dann kann ich immer noch agieren. Das ist ja auch, ist der Markt immer noch da und dann kann ich immer noch Spieler verpflichten, die werden immer noch einen Kader zusammenstellen, der eine große Qualität haben wird, davon bin ich auch überzeugt. Deswegen, wir müssen jetzt erstmal wieder Fußballspiele spielen erst einmal und dann hoffentlich gewinnen und dann können wir selber dafür sorgen, dass wir vielleicht früher planen können.
Ja, dann lass uns zum Abschluss doch vielleicht nochmal auf die restlichen 13 Spiele schauen. Ihr fangt in Hannover an, wenn das Wetter es zulässt. Da fehlen 3 Spieler, gelb gesperrt. Letztes Spiel ist, glaube ich, St. Pauli 2.
Ja.
Genau. Was erwartest du? Was erhoffst du dir, wo die Mannschaft anknüpfen kann? Und Wie würdest du am Ende, wenn es dann so käme und der SV Meppen kehrt in die dritte Liga zurück, wie feiert da nicht Olofimi Smith?
Weiß ich nicht, das gucke ich mal, wenn es im Mai soweit kommt, dann überlege ich mir mal, wie wir das feiern. Aber was ich erwarte, dass wir mit der gleichen Begeisterung weiterarbeiten, wie wir es jetzt auch bisher gemacht haben. Das ist mir das Allerwichtigste. Dass wir haben das letzte Spiel am 28. November gespielt, das war das Spiel in Oldenburg. Und die Intensität, die Bereitschaft, diese Überzeugung, dieser Wille, den wir da an den Tag gelegt haben, das war fußballerisch gut und das war auch von der Einsatzbereitschaft, vom Kampf her absolut top. Also das war ein tolles Gesamterlebnis da und was wir da auf den Platz gebracht haben, war eine tolle Gesamtleistung. Da möchten wir anknüpfen. Das soll unser Maßstab sein, daran wollen wir uns auch messen lassen an diesen Spielen. Wir hatten ja einige Spiele in der Hinrunde oder in den bisherigen 21 Spielen, wo wir das echt richtig gut gemacht haben. Da wollen wir weitermachen, weil wir wissen, wir müssen das Niveau auch wirklich auf dem Level halten, wenn wir am Ende oben stehen wollen. In jedem Spiel. Und das geht in Hannover los. Und ja, das ist so, dass, wenn ich von Erwartungen, wenn ich ja erwarten sagen soll, ja, dann erwarte ich das, dass wir das hinbekommen. Und dann glaube ich, dass die Konsequenz daraus sein wird, dass wir Spiele gewinnen werden.
Gutes Schlusswort. Remi, vielen Dank für deinen Besuch. Wir sind gespannt, wer als nächstes unterschreibt, wer seinen Vertrag verlängert und wer im Sommer neu dazustoßen wird. Alles Gute für deinen Weg als sportlicher Leiter, natürlich vor allen Dingen auch für den SV Meppen. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast mit Olofimi Smith. Danke, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Vielen Dank.
Danke auch. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Gute Auswahl, starke Marken und echte Beratung. Direkt vor Ort in Meppen und Haaren. Komm gerne vorbei. Zusammen geht das.